Jetzt wollen wir kommen zur Betrachtung des 1. Korintherbriefes, Kapitel 9, die Verse 15 bis 18, überschrieben, Gott beauftragt, Menschen folgen, oder anders noch gesagt, geistlicher Auftrag darf nicht durch Menschen beeinflusst werden. Es heißt hier, Paulus sagt, ich aber habe der keines gebraucht. Ich schreibe auch nicht darum davon, dass es mit mir so gehalten werden soll. Es wäre mir lieber, ich stürbe, denn dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Tue ich's gern, so wird mir gelohnt. Tue ich's aber ungern, so ist mir das Amt doch befohlen. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich predige das Evangelium Christi und tue das frei umsonst, auf dass ich nicht meine Freiheit missbrauche am Evangelium. Das ist ja der Anschlusstext von den vorhergehenden Versen, wo es um diese Fragen ging, wo sind die Freiheiten eines Christenmenschen? Was darf er, was darf er nicht? Und auch im ganzen Kapitel 9 darüber, was darf ein Apostel, was darf er nicht? Ist er nicht frei, dies und jenes zu tun, im Glauben zu tun? Paulus sagt, wir haben zwar die Freiheit, aber wir beschneiden uns auch um des Werkes des Herrn willen. Vorher haben wir gelesen, um des einzelnen Gläubigen willen, dass wir auch ihm zugunsten uns zurücknehmen, damit er wachsen kann, und auch um der Gesamtgemeinde willen. Vorher hat er erklärt und hat gesagt, ist es nicht so, dass die Apostel doch nicht auf ihr eigenes Geld hin arbeiten müssen, sondern sie können sich ernähren von der Herde, vom Evangelium. Das machte Petrus, Jakobus, das machten alle. Haben denn nur Paulus und Barnabas nicht die Macht, das Gleiche zu tun? Doch, sie haben es auch. Und dann die Erklärung auch weiter. Bestellt denn jemand einen Acker, der nicht selber davon isst? Weidet jemand eine Herde und er isst nicht von der Herde? Zieht jemand in den Krieg mit seinem eigenen Geld? Nein, er wird dafür bezahlt. Das ist doch ganz normal. Auch das alttestamentliche, die Aussage, einem Ochsen, der da pflügt, soll man das Maul nicht verbinden. Und Paulus stellt die Frage, redet denn Gott hier von den Ochsen? Ist es nicht viel mehr um der Diener Gottes willen? Ja, es ist um der Diener Gottes willen. Aber jetzt sagt er, ich habe die Freiheit, trotzdem das nicht zu gebrauchen, was ich von euch fordern könnte. Und der Hintergedanke ist dabei, zum einen deutlich zu machen, dass das Glaubensleben oder der Glaubensauftrag immer unabhängig bleiben muss von menschlicher Meinung, also von menschlichem Dazutun, und dass er nicht Parteiungen macht. Das war ja in Korinth eine große Gefahr. Wenn da vielleicht eine Gruppe ihm etwas gegeben hätte, dann hätte die andere Gruppe gesagt, uns benachteiligst du. Ja? Deswegen musste er sich ganz frei halten, weil sie nicht eines Sinnes waren. Und er durfte jetzt nicht einen vorziehen und den anderen benachteiligen. Aber es geht in erster Linie auch hier um den Beweis, Glauben und Glaubensauftrag ist nur von einem einzigen abhängig, nämlich von Jesus Christus. So wie in Johannes 2, wo Maria gesagt hat bei der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Und wenn es andere kommen und sagen euch was anderes, hört nicht drauf. So könnten wir es sagen. Was er euch sagt, das tut. Wenn er euch einen Auftrag gibt, dann macht das. Fragt nicht die Leute, ob das richtig ist oder falsch ist, sondern tut es. Nicht? Und dann sagte der Herr Jesus, füllt diese Krüge mit Wasser. Die nach der Reinigung. Dann haben sie sich gar nicht erst bei anderen erkundigen dürfen und erkundigt, ob das richtig ist, was Jesus dort sagt. Sondern sie haben es getan. Und jetzt schöpft ihr daraus und bringt es dem Speisemeister. Wiederum haben sie jetzt sich nicht erst erkundigt gemacht, ob sie das dürfen. ob das richtig ist. Sie haben auch nicht den Speisemeister zuerst geholt, um zu sagen, wir sollen hier schöpfen. Sie haben es getan. Das soll also dabei rauskommen. Paulus sagt, ich muss das Evangelium verkündigen. Ich brauche da gar keinen nachzufragen, ob ihm das passt oder nicht. Mir ist das befohlen und ich tue es. Tue ich es gern, wird mir es gelohnt. Tue ich es nicht gern, muss ich doch tun. Jesus ist mein Auftraggeber. Und das können wir ganz eng für uns persönlich sehen. Jeder, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, hat nur einen einzigen Auftraggeber. Das ist sein Herr, Jesus Christus. Vor ihm muss er einst Rechenschaft ablegen im Himmel. Vor keinem anderen. Da wird kein Bruder stehen, keine Schwester, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss. Rechenschaft muss jeder nur vor seinem Herrn ablegen. Und das ist sehr wichtig. Und Paulus wollte das den Korinthern auch sagen, die ja so zerspalten waren und wollten ja voreinander Rechenschaft ablegen oder Parteien machen, sich dem einen oder dem anderen anpassen. Nein, ihr habt nur Rechenschaft vor dem einen Herrn, nämlich eurem Herrn, abzulegen. Und diese Freiheit müsst ihr behalten um jeden Preis. Denn wo diese Freiheit nicht eingehalten wird, kommt jeder auf Abwege. Wo sich ein Kind Gottes abhängig macht von einem anderen Menschen, folgt er einem anderen Menschen nach. Und er kann auch nur von diesem anderen Menschen, dem er nachfolgt, in dieser Nachfolge bestätigt werden, beziehungsweise auch unterhalten werden. Folgt aber ein Kind Gottes Jesus nach, dann setzt es die ganze Hoffnung in Führung und Unterhaltung im täglichen Leben auf ihn. Und damit die Jünger das schon rechtzeitig lernten, dass es so ist, hat der Herr Jesus ja zum Beispiel in Matthäus 10 den Auftrag gegeben, sie sollten hingehen und das Evangelium, das verkünden, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Ab Vers 7, Kapitel 10, Vers 7, geht und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel auf. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Also mit anderen Worten, alles, was wir im Glauben tun, tun wir nie und nimmer für eine Gegenleistung, die uns gegeben ist. Sobald ich das tue für eine Gegenleistung, die mir gegeben wird, bin ich ein Gefangener der Menschen. Tut es umsonst. Was euch dafür sonst noch wert, das ist dann gleich. Aber tut es nicht wegen einer Gegenleistung. Ja? Behaltet die Freiheit in Christo. Denn ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Also die Jünger sollten gleich kennenlernen, wenn man im Auftrag des lebendigen Gottes steht, muss man auch in der Versorgungsbeziehung zu ihm für Seele und Leib bleiben. Er bestimmt den Platz, er bestimmt den Weg, er bestimmt die Art der Arbeit und er ist auch derjenige, der von Zeit zu Stunde, zu jeder Zeit das richtige Maß seinen Arbeitern, seinen Nachfolgern zukommen lässt. Er kommt nie zu spät, wenn auch für unsere Begriffe manchmal spät, aber nie zu spät. In Vers 16 sagt er auch ganz deutlich, um zu sagen, wo ja die Seinen hingesendet werden, dass sie nicht in ein beschauliches Leben unter Menschen geführt werden, sondern die Abhängigkeit von Jesus Christus ist nötig, weil die Schafe unter die Wölfe kommen. Und wenn die Abhängigkeit von dem Herrn nicht bleibt, werden die Wölfe sie fressen. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und dann kommt er im Vers 17, genau das von dieser Abhängigkeit. Hütet euch vor den Menschen, sagt der Jesus. Hütet euch vor den Menschen. Also hütet euch, in Abhängigkeit von Menschen zu geraten, wenn ihr Jesus nachfolgt. Das ist die gefährlichste Sache. Und der Apostel Paulus wollte hier auch sagen, übertragen können wir, ich hüte mich vor euch, Korinther. Er hat ja von den Philippern, von den Thessalonichern, hat er sich ja Gaben geben lassen. Er preist sie sogar dafür, dass sie so treu waren, besonders auch die Philipper. Aber er hütete sich vor den Menschen, vor den Korinthern. Weil er wusste, wenn er das jetzt annimmt, von den oder den, würde er Parteiung machen, müsste sich auf eine Seite schlagen. Hütet euch vor den Menschen, hat der Jesus hier gesagt, denn diese werden euch letztlich überantworten in die Rathäuser und werden euch geiseln in ihren Schulen. Man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Hütet euch vor den Menschen, denn die Menschen werden es schlussendlich nie gut meinen. Nie. Weil sie eben Menschen sind. Weil sie eben noch menschliche Naturen haben, die missbraucht werden können vom Satan. Menschen können nicht durchhaltend segnen. Gott kann immer und wird immer durchhaltend segnen. Darum Unabhängigkeit. Wir verstehen auch hier, was der Herr Jesus in Lukas 9 dazu sagt, Vers 23, dieser bekannte Vers. Er sprach zu allen, die ihm nachfolgten, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also das Verleugne sich selbst heißt ja auch, er lasst diese menschliche Beziehung zum Nächsten nie die erste sein. Nie die erste sein. Denn normalerweise steht unsere Natur, auch die von den Christen, immer zum nächsten Menschen hin. Deswegen leiden wir darunter, wenn der Nächste sich nicht uns zuwendet, wenn er uns ein falsches Wort gesagt hat und so weiter. Da leiden wir noch darunter, weil unsere Beziehung immer zum nächsten Menschen ist. Aber der Herr sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst, dass diese Beziehung, die erste Beziehung zum Menschen aufhört und die Beziehung zu mir an erster Stelle steht. Und das heißt, er nehme sein Kreuz auf sich. Genau das. Denn das ist für das Fleisch das Kreuz. Das ist Kreuz. Das ist ein großes Kreuz. Wenn die menschlichen Beziehungen nicht mehr an erster Stelle stehen dürfen. Das ist etwas ganz gegen uns Gerichtetes. Das ist nichts, was wir vom Natur her empfinden. Wir erwarten, dass der nächste Mensch uns versteht. Ich meine, wir merken das ja auch schon in der Ehe. Da erwarten wir es erst recht, dass der Mann mich versteht als Frau und umgekehrt die Frau mich versteht. Das erwarten wir zuerst. Und oft ist es ja so, weil wir alle unterschiedlich sind, und auch unterschiedlich wachsen im Glauben, merken wir sehr schnell, dass die Verständigungsebene nicht immer da ist. Aber das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Schlecht ist es nur, wenn wir sie erwarten, dass sie da sein muss. Und dann sind wir enttäuscht. Diese Unterschiede gibt es ja. Und weil es diese gibt, Wachstumsunterschiede, Erkenntnisunterschiede, soll eben doch nicht die Hoffnung des Verstehens zuerst auf den Menschen, sondern immer auf den lebendigen Gott gesetzt werden. Der verleugne sich selbst. Viele Missionare vergangener Zeiten, wie zum Beispiel ganz berühmt der Hudson Taylor, der die China-Inland-Mission begründete, folgte dem Ruf des Herrn, auch ohne menschliche Unterstützung. Wer mal seine Biografie gelesen hatte, der wundert sich darüber, dass die Gläubigen so dagegen waren, dass er dem missionarischen Ruf folgte. Er bekundete immer, dass er von Gott gerufen ist, er weiß, er muss dorthin gehen. Und es fand sich keiner, der ihm auch nur einen Cent geben wollte dafür. Und doch ging er raus, ohne Unterstützung. Er ging einfach aufgrund des Wortes. Selbst die Mitgläubigen verachteten ihn und wollten ihm sogar auch noch in China selbst Hindernisse aufrichten, verlachten ihn in dem, was er tat. Ja? Und heute sehen wir, dass dieser Mann von Gott in wunderbarer Weise gebraucht worden ist. Heute bestaunen wir das, was dort in China entstanden ist, durch diesen Bruder, seine Frau und viele, die mit ihm wirkten. Aber warum? Nur weil er sich nicht mehr in der Nachfolge von der Meinung der Menschen abhängig machte, selbst nicht von den Gläubigen, sondern er folgte dem Ruf seines Herrn. Wir haben da etliche Beispiele in der Schrift, wo das genauso geschehen ist, zum Beispiel Noah. Nicht? Wir lesen ja auf den ersten Blättern der Bibel, wie verderbt die Menschen waren. Ich habe heute mal so eine kleine Skizze gemacht darüber, wo der Teufel immer wieder versuchte, die Heilsgeschichte zu unterbrechen. Also einfach einen Stopp zu machen, ähnlich wie bei Kain und Abel, dass eben Abel totgeschlagen worden ist. Das hat ja nur den Sinn, der Teufel wollte, dass die gesegnete Linie unterbrochen wird. Damit das, was Gott verheißen hat, sich nicht erfüllt. Nicht erfüllt. Und so ging das immer weiter, bis kurz vor der Sintflut, wo plötzlich die Kinder Gottes zu den Menschentöchtern eingingen, um sie zu verunreinigen, zu verderben, dass Gott mit denen gar nichts mehr anfangen kann. Und so war es dann auch, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, spricht der Herr. Und dann kriegte Noah einen Auftrag. Noah einen Auftrag, er soll eine Arche bauen. Er soll einen Holzkasten bauen und der Herr würde ihm dann von den reinen Tieren je zwei Paar und von den anderen ein Paar reingeben. Und er selbst mit seiner ganzen Familie sollte auch hineingehen und warten, bis die Sintflut kam. Und da steht eben dieses Erstaunliche, Noah tat, was Gott sagte. Er tat alles, was ihm Gott gebot. Und wir können uns lebhaft vorstellen, auch wenn wir das jetzt hier nicht im Text lesen, dass die Menschen ihn vielleicht für verrückt erklärt haben. Es steht nicht hier, man interpretiert das eben halt so, ja. Aber möglicherweise, dass sie sagten, also das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Was will der mit so einem Riesenkasten, der über 120 Meter lang ist? Was will der damit machen? Und er erzählt, es würde eine Sintflut kommen. Gott hätte es gesagt. Unbegreiflich, aber Noah richtete sich nicht nach den Menschen, sondern er tat, was Gott sagte. Dasselbe steht nochmal in Kapitel 7, Vers 5 auch. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Also der Apostel Paulus möchte deutlich machen, dass er frei ist von allen und doch im Auftrag Gottes, des Herrn, ihnen dient. Das ist so wichtig. Und das wollte er den Korinthern auch sagen. Ihr müsst frei sein von allen und nur eurem Herrn dienen. Denn das ist die Garantie, dass ihr zusammenkommen könnt. Wer nicht frei ist von dem Nächsten, kann nicht ihm dienen, mit ihm gemeinsam Gott dienen. Ist unmöglich. Ist unmöglich. Nur die frei vom Nächsten sind, gebundenen Jesus, treffen sich in Jesus zu einer Einheit. Auch Abraham, er verließ ja gegen alle Vernunft, man muss sich das mal vorstellen, gegen alle Vernunft, Familie, Haus und Freundschaften und wusste noch nicht mal, wo er hinkäme, aber er ging, weil Gott es gesagt hat. Er war weder von seinem Vater abhängig, noch von seinen Brüdern abhängig, noch von seinen Freunden abhängig, noch von seiner unbeweglichen Materie abhängig, den musste er stehen und liegen lassen, noch von seinem Verstand abhängig. Also er tat bereits im Glauben das, was Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Verstehen konnte Abraham das nicht. Wie kann mich Gott irgendwo hinschicken und ich weiß noch nicht mal das Ziel? Ich laufe einfach los und ich soll mich da hineinfügen, dass ich irgendwo schon ankommen werde. Ja, wir lesen da in 1. Mose 12, 1. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich meine, wenn das ein Text wäre für heute, wäre das sicher ganz leicht. Ja, da würde ein junger Mann sein, gehe aus deinem Elternhaus, na, das ist das Einfachste, das macht man ja sowieso heute. Man ist schnell draußen, schnell weg, auf eigenen Füßen. Aber zu der Zeit war Familie ein großer Wert. Zu der Zeit bedeutete Familie etwas ganz Besonderes und die verließ man nicht. Die verließ man nicht. Das sehen wir ja heute noch in asiatischen Kreisen, auch hier in den türkischen Familien, wie die zusammenstehen, wie Pech und Schwefel. Ja? Einer steht für den anderen, verlässt man doch nicht. Das ist so ein enges Gefüge, das darf nicht durchbrochen werden. Und so war das und da sagt Gott einfach, doch Abraham, jetzt verlass die Freundschaft und dein Vater. Und ich will dich in ein Land führen, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen und einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre, da er aus Haran zog, also nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran und zog aus, zu reisen in das Land Kanaan. Also ein Aufruf, nur Gott verpflichtet. Oder noch anderes Beispiel, auch Mose. Mose, wir müssen uns ja mal vorstellen, das ist ja auch gar nicht so einfach gewesen. Mose ist 40 Jahre aufgewachsen im Haus des Pharao. Er hat 40 Jahre Reichtum genossen, Macht genossen, Ruhm, Ehre genossen. Es war sein Zuhause. Er hat alles gehabt, 40 Jahre, nicht nur so ein paar Jährchen, bis er in die Pubertät kam und dann plötzlich mal so ein bisschen flügge werden wollte. Nein, nein, er war ein gestandener Mann mit 40 Jahren. Und da plötzlich der Impuls schaut nach seinen Brüdern und dann hat er einen Streit dort mitgekriegt zwischen einem Ägypter und einem seiner hebräischen Brüder. Er schlug den Ägypter tot und dann wissen wir, musste er fliehen, 40 Jahre. Und dann wiederum 40 Jahre in der Absonderung, erst mit 80 ging er wieder zurück und führte das Volk Israel raus. Und da heißt es von ihm, und hier geht es ja um die Gesinnung jetzt, warum hat er sich nicht, er hätte sich ja rehabilitieren können, auch vor dem Pharao, in irgendeiner Weise, er galt ja schließlich als die Tochter des, der Schwester des Pharaos und hatte ja Einfluss und Macht. Und selbst die unteren Ägypter, die unteren Grade, die da konnte er auch drüber verfügen. Aber in Hebräer 11, Vers 26 steht, dass eine andere Gesinnung in ihm war. In Vers 25 schon, er erwählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah an die Belohnung. Also hier ist dieser Wechsel. Unabhängig werden von den Menschen, Reichtum Ägyptens, abhängig werden von dem lebendigen Gott. Wenn er mich jetzt führt, will ich ihm folgen. Egal, ob ich meine ganzen Schätze, den Reichtum, die vergängliche Lust dahinten lasse und auch die Leute, die ich kenne. Jesus zuerst. Der Apostel Paulus wusste, so wie ich es vorhin schon sagte, um die Spaltung in Korinth. Und er wollte in keiner Hinsicht seinen Auftrag durch Geldspenden ein Hindernis machen, sondern in allem, ob das nun Leute waren, die sich apollisch nannten, käfisch, christisch oder paulisch, allen wollte er gleichermaßen das Evangelium vom Kreuz verkündigen. Die Versöhnung mit Gott und daraus resultierend, das ist ja das Geheimnis, die Versöhnung untereinander. Eine echte Versöhnung zwischen Menschen kann ja gar nicht stattfinden, wenn nicht zuvor der Mensch Versöhnung mit Gott erlebt hat. Das andere ist dann bloß so eine Duldung, ja. Ach, ich vergebe dir, na gut, na, versuchen wir mal nicht mehr dran zu denken. Aber eine echte Versöhnung findet nur da statt, wo ein Mensch versöhnt ist mit Gott. Und das wollte der Apostel Paulus allen Korinthern neu deutlich machen. Ihr sollt versöhnt sein durch Christus mit Gott. Und wenn ihr das neu aufgreift, dann ist das andere Miteinander kein Thema mehr. Dann seid ihr auch versöhnt miteinander. Aber wo ihr vergesst, versöhnt zu sein mit Gott durch Jesus Christus allein, dass er der Herr ist und ihr euch dadurch dann auch wieder abhängig macht von Menschen, seid ihr unfähig, einander zu vergeben, einander zu tragen und versöhnlich miteinander zu leben. Er wollte frei bleiben, um allen das wohltuende Evangelium neu zu sagen. Obwohl ja Paulus Anspruch auf Unterstützung gehabt hätte, wollte er keinen Gebrauch davon machen, um keiner Partei irgendein Vorschub zu leisten oder vielleicht eine gewisse Anerkennung zu zollen. Wie schrieb er hier? Ich schreibe euch nicht darum davon, also dass eben wer eine Herde hat, sich von der Herde nährt, dass es mit mir so gehalten werde, es wäre mir lieber, ich stürbe, als dass mir jemand meinen Ruhm sollte zunichte machen, Jesus allein zu dienen. Es wäre mir lieber, ich stürbe, als dass ich mich, ich sag's mal so für uns verständlich, mich kaufen lasse von irgendeinem Menschen in irgendeine Richtung. Und dass sowas ja alles möglich ist, das habe ich selber auch schon erlebt, dass selbst Gläubige mich kaufen wollten für ihre Meinung. Für ihre Meinung. Indem sie eine bewusste Spende gegeben haben, damit ich bewusste Dinge für sie tue. Und der Herr hat mich da sehr stark dann in die Zucht genommen und gesagt, das hast du nicht zu nehmen, das darfst du nicht nehmen. Einmal ist es mir nicht so gelungen, das abzulehnen. Ich habe das zu spät dann erkannt. Aber dann hat der Herr mir gezeigt, dann hast du das wegzugeben. Du hast das nicht zu gebrauchen, denn es ist unrein, es ist unlauter. Und dann versuchte ich das auch und betete darum, wo ich es dann nun lassen kann. Und ich fand ein Projekt, wo ich das geben konnte, einsetzen konnte. Allerdings, das war noch zur Zeit, als es D-Mark gab, diese Summe ging nicht ganz auf. 50 D-Mark blieben übrig. Tja. Und dann dachte ich, na gut, Herr, ich habe jetzt nun die 50 D-Mark, die konnte ich da nicht unterbringen und naja, so schlimm wird es sicher nicht sein. Der Herr nimmt das sehr genau. Was passierte? Was sonst gar nicht passierte? Ich hatte damals so einen VW-Bus, dann ließ er mir einfach einen Spiegel abfahren. Der kostete genau 50 D-Mark. So, dann war es Paletti, nicht? Dann war es in Ordnung. Der Herr sagt, das hast du nicht zu nehmen. Und wenn du sie freiwillig gibst, dann lasse ich dir einen Spiegel abfahren, ne? Dann war ich nachher froh, dass das also auch aus dem Hause war. Das kommt immer wieder vor. Der natürliche Mensch ist auch leicht käuflich. Er ist beeinflussbar mit Worten und mit Materialien. Deswegen sagt dieses Sprichwort auch, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Und die Korinther wollten gerne, dass Paulus jeweils das Lied der einzelnen Gruppen dort singt. Nicht, den paulinischen am liebsten oder eben den apollischen, die wollten auch, dass Paulus auf ihre Seite kommt. Der Apostel kannte auch die Worte, die ermahnenden Worte aus dem Buch der Sprüche. Ich möchte uns das mal lesen. Es ist überhaupt gut, das Buch der Sprüche mal zu lesen. Das ist ein Handbuch für den Alltag, ja, so wie man miteinander umgeht, was man am besten nicht machen soll und doch machen kann. Sprüche 23, Vers 6. Iss nicht Brot bei einem Neidischen und wünsche dir von seinen feinen Speisen nichts. Ja, das kannte der Apostel Paulus auch, als er in Korinth war. Nimm nichts, iss nicht Brot bei den Neidischen. Bei denen, die da vielleicht sagen, wir sind apollisch, du bist ja paulisch, ja, ist kein Brot bei den Neidischen. Denn wie ein Gespenst ist er inwendig, der Neidische, wie ein Gespenst. Er spricht zwar, iss und trink, und sein Herz ist doch nicht mit dir. Ja, er lädt dich ein, als ob er es gut meint, aber im Herzen ist er doch nicht mit dir. Also, nimm das Brot nicht bei den Neidischen. Es gibt hier so also wunderbare Anweisungen. Denn es steht hier in Vers 8 weiter, denn wenn du es machst, deine Bissen, die du gegessen hattest, musst du hernach ausspeien. und muss deine freundlichen Worte, die müssen verloren sein. Wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du merken, das ist eine bittere Sache. Und letztlich zählt man dir dann so übertragenerweise die Bissen im Munde. Um Jesus Christus nachzufolgen und zu dienen, ist also der Verzicht in der Freiheit oftmals nötig. Einfach verzichten, um nicht in falsche Verbindlichkeiten zu geraten. Von den ersten Jüngern hieß es, als Jesus sie berufen hatte, Matthäus 4, Vers 22. Ich habe oft diese Stelle gelesen und staunte immer wieder, wie das dort so heißt, als Jesus sagt, kommt und folget mir nach. Alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater, also auch die menschliche Beziehung, und folgten Jesus nach. Alsbald verließen sie das Schiff, das war ihre Arbeit, ihre Nahrung, da waren vielleicht noch Fische drin, und ihren Vater und folgten Jesus nach. Das ist ein gewaltiger Einschnitt. Jesus fordert innere Trennung. Ich bin die erste Stelle. Und erst danach kommt das andere. Wo ich, sagt Jesus, nicht die erste Stelle einnehmen kann, klappt auch alles, was danach kommt, nicht. Das sagen wir zum Beispiel auch jungen Eheleuten, die da heiraten. Wenn nicht Jesus die erste Stelle in der Ehe hat, wird die Ehe nur ein Duldungsmanöver in die Länge sein und nicht eine Gemeinschaftsbeziehung. Denn die Fehler, am Anfang ist ja alles eitel Sonnenschein, da kennt man ja nur die guten Seiten von dem Einzelnen, die man liebt, aber jeder bringt ja seine Begrenzung mit. Und dann kommt langsam das Verzweifeln an den Begrenzungen des anderen auf. Wenn Jesus nicht die Mitte ist, ja, Jesus erste Stelle, dann klappt auch das andere. Und wenn Jesus nicht erste Stelle ist, dann lassen sich sogar Theologen scheiden. Also, Petrus bekannte auch, dass er um des Evangeliums willen alles verlassen hat. Da sagte er zu dem Herrn Jesus, schau, wir haben doch alles um deinetwillen verlassen. Wir sind unabhängig geworden von den Dingen, die uns aufhalten wollten, dir zu folgen. Was wird uns dafür? Einmal fragt der Herr Jesus dann, ja, habt ihr denn je Mangel gelitten? Ist euch ein Schaden daraus erwachsen? Und dann mussten sie sagen, nein, es ist uns kein Schaden daraus erwachsen. Im Gegenteil, es war immer alles richtig und da. Ja? Also so ganz konkret ist es, das ist jetzt nicht nur die Haltung des Apostel Paulus den Korinthern gegenüber, sondern das soll auch unsere persönliche Haltung sein. Frei von dem Nächsten, gebunden in Jesus. Und nun sagt der Apostel Paulus noch einmal, das Evangelium, die Beauftragung zum Predigen, die er bekommen hat, die muss er gar nicht irgendwo mit jemand abgleichen. Ob die Korinther das jetzt nun gut finden oder nicht gut finden, das muss er gar nicht. Er sagt, mir ist es befohlen, ich muss es tun, tue ich es gern, wird es gelohnt, tue ich es ungern, muss ich es trotzdem tun. Und da denken wir auch an den Elia. Elia war ja manchmal recht verzweifelt, besonders als er merkte, dass in Israel trotz dieses Zeichens auf dem Karmel keine echte Wende entstand. Nicht? Die 450 Baalpriester wurden ja getötet, die das Volk verführten. Aber dann schlugen sich doch etliche wieder auf die Seite Ahabs und Isabels, die ihn umbringen wollten. Und dann lief er in die Wüste und bekam Depressionen, so will ich es mal sagen, indem er dann sagte und weinte, ach Herr, nimm mich doch weg. Ich bin nicht besser als meine Väter. Nimm mich doch weg. Ich will einfach nur raus. Raus. Was hat der Herr gesagt? Ja, ich komme deinem Wunsch entgegen. Ich verstehe dich ja voll und ganz, dass du das nicht so ertragen kannst. Hat der Herr nicht gesagt. Der hat gesagt, darum geht's nicht, was du willst, sondern ich habe dich beauftragt. Er hatte ihn dann noch bis an den Horeb geholt um mit ihm zu reden. Und da hat Elia nochmal dasselbe Jammerlied angefangen. Ach Herr, sie wollen mich verfolgen und ich bin nicht besser als meine Väter, nimm mich doch weg und so weiter. Ich habe für dich geeifert, hat aber nichts genützt. Und der Herr hat gesagt, ich gebe dir den Auftrag. Du gehst hin, du wirst den Hazael zum König in Damaskus salben und du wirst Elisa berufen zum Propheten. Ich bestimme, was du machst, nicht du. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er sagt, das Amt ist mir befohlen. Ich muss es tun. Gern oder nicht gern. Und so ist es in der persönlichen Nachfolge, wenn ich Jesus angehöre, dann gibt es sicher auch Schwierigkeiten. Wir haben ja gelesen, die Jünger mussten sich anhören, dass sie verfolgt werden, dass sie abgelehnt werden. Und die gibt es auch in unserem persönlichen Leben irgendwo, sei es am Arbeitsplatz oder sei es sogar in der Familie. Im Verwandtenkreis, Freundeskreis, Ablehnung, die uns dann schmerzt. Da heißt es dann aber, du dienst mir, sagt der Herr. Du musst da durch. Denn ich habe dich erkauft und du kannst nicht mehr wählen, wie du willst. Du kannst nicht tun, was du willst. Freiheit in Christus bedeutet nicht, ich kann alles machen, was ich will, sondern Freiheit in Christus heißt, ich kann sogar alles lassen. Das ist Freiheit in Christus und das meint der Apostel Paulus hier. Ich kann nicht mehr als Kind Gottes tun, was ich will, sondern was mein Herr mir sagt. Ich habe ja einen Herrn, den habe ich ja freiwillig angenommen. Und jetzt darf ich mit ihm rechnen, wo auch immer es lang geht. Die Freiheit von sich selbst ist eine Gabe, die nur Jesus Christus geben kann. Und die wir nutzen sollen. In diesen Worten, die der Apostel Paulus hier sagt, ich muss dies tun, bekundet er, es geht auch nicht mehr um meine Meinung, ich muss frei von meiner Meinung werden. Ich muss mich ganz der Meinung Jesu, meines Herrn, anschließen. Es gab ja eine Situation, auch in der Apostelgeschichte, bevor die Gemeinde zu Korinth gegründet wurde, war der Apostel Paulus einige Zeit in Korinth und dann wollte er weiterziehen, weil er merkte, da tut sich gar nichts mehr. Und da hat der Herr gesagt, du ziehst nicht weiter, du bleibst hier, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und da musste er noch bleiben, lange, lange Monate, viele Monate. Das heißt, es geht dann nicht mehr frei von unseren Gedanken selbst, es geht nicht mehr um unsere Gedanken. Das wollte der Apostel Paulus sagen. Aber diese Gabe kann man nicht woanders herbekommen, außer durch Jesus Christus allein. Wer also frei von sich selbst werden will, braucht die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Jesus Christus, sonst wird er nie von sich frei. Er muss immer dann tun, was er selber will oder was andere von ihm wollen. Weder Wohlbefinden noch Unwohlsein soll uns hindern, in der Wahrheit zu leben. Das neue Leben durch den Glauben an den lebendigen Gott, durch die Aufnahme des Heils in Jesus Christus, ist nicht mehr irdisch, sondern himmlisch und ewig. Das bekundet ja Paulus auch im Philipperbrief, im 3. Kapitel, Vers 20 und sagt, unser Wandel oder unsere Heimat ist im Himmel. Von dort warten wir auf die Offenbarung Jesu Christi. Nicht von hier. Wir warten nicht auf der Erde auf die Offenbarung Jesu Christi, sondern durch den Heiligen Geist warten wir von dort auf die Offenbarung Jesu Christi. Das ist also ein neues Leben. Ja, wir leben nicht mehr von unten nach oben, sondern wir leben von oben hier unten. Wir sind durch den Heiligen Geist, darum ist ja die Wiedergeburt so was Wichtiges, sind wir angeschlossen, angekoppelt an das Ewige. Und darum haben wir auch diese Sehnsucht im Herzen, dass Jesus Christus kommt, nicht weil wir Angst haben vor den Schwierigkeiten in dieser Welt, sondern weil wir uns freuen, ihn sehen zu dürfen, wie es Johannes sagt, wie er auch ist. An die Galater, das möchte ich uns da noch lesen im Zusammenhang, schrieb der Apostel Paulus auch im 1. Kapitel, ab Vers 11, sagt er, ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, noch gelernt von irgendeinem Menschen, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Das ist durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das betrifft ja das Leben des einzelnen Gläubigen. Jesus sagt ja, wenn ihr den Geist empfangt, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Aufgrund dieser Offenbarung lebt ihr in dieser Welt. Ihr betet und wisst, was ihr tun und was ihr lassen sollt. Ich habe es also von keinem Menschen gelernt oder empfangen, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Vers 15 auch, da es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an hat ausgesondert und berufen durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Und alsobald fuhr ich fort, besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut, kam auch nicht nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum gen Damaskus. Auch der Prophet Jeremia bezeugte diese göttliche Gabe und diese Aufträge, in der Freiheit von Menschen nachzukommen. Jeremia 20, da heißt es in Vers 8, denn seit ich geredet, gerufen, gepredigt habe von der Plage und Verstörung, ist mir des Herrn Wort zum Hohn und Spott geworden, täglich, weil die Leute mich angriffen. Da dachte ich wohl an, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich's nicht leiden konnte und ich wäre fast vergangen, denn ich höre, wie mich viele schelten und schrecken um und um und sagen, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. So sprechen alle meine Freunde und Gesellen, ob wir ihn übervorteilen und ihm beikommen mögen und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Also mit anderen Worten, das ist schon eine schwierige Sache gewesen, aber wir sind Gott verpflichtet. Er ist bei mir und das ist die Hauptsache. Noch ein letzter Punkt, frei und umsonst, was wir als Kinder Gottes aus Gnade geschenkt bekommen haben, sollen wir auch umsonst weitergeben, also ohne Absicht der Vergeltung. Hier verstehen wir das, was auch der Psalmsänger schon im Psalm 73 sagte, wenn ich dich nur habe, Herr, das genügt. Dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn man das als natürlicher Mensch liest, dann sagt man, das ist abstrakt, das ist schizophren. Das kann man überhaupt nicht annehmen. Dass es sowas gespalten ist, einfach zu sagen, ich bin doch schließlich auf dieser Erde. Und jetzt sage ich, wenn ich dich nur habe, dann ist alles in Ordnung. Das passt in diese Welt nicht. Nein, es passt auch wirklich nicht in diese Welt. Aber das ist ein Zeugnis derer, die Gott gehören. Und die zu Jesus Christus gekommen sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, die können das sagen, ohne das Leben auf dieser Erde zu verleugnen und ohne es in der Tiefe verstehen zu müssen. Sie wissen, das ist die Wahrheit. Abhängigkeit von Gott und Jesus Christus allein ist die Sicherheit, recht zu leben. Im Gebrauch der Gaben Gottes, in der Durchführung der Aufträge des Herrn, da ist dann die Einseitigkeit im Glauben verlangt, großes Vertrauen in seine Führung und Geduld im Warten auf sein Handeln. Geduld ist euch Not, da fällt uns dieses Wort aus dem Hebräerbrief ein. Warum sollen wir geduldig sein? Damit wir besser miteinander umgehen können? Nein. Die Geduld ist nötig, um den Willen Gottes zu tun. In der Ungeduld gehen wir immer am Willen Gottes vorbei, weil wir entweder zu früh an einem Ort sind oder zu spät kommen. Wir sind nie da, wenn es darauf ankommt. Aber Geduld ist das, was uns durch den Geist Gottes gelehrt wird, warten auf ihn, Zeit und Stunde, Augenblick zu Augenblick. Und das brauchen wir. Und das heißt Freiheit in Christo. Und Paulus wollte es den Korinthern neu sagen. Ich habe das jetzt, was ich hätte nutzen können, nicht genutzt, um euch zu zeigen, die Freiheit in Christo ist größer als das Recht haben wollen in diesen einzelnen Parteiungen. Lasst euch führen von eurem Herrn, ihr korinthische Gemeinde, denn er hat euch erkauft. Das sollte dabei neu deutlich werden.